Wer die Sachen verloren hat, darf sie nachher hier vorne abholen. Sie ist ja noch eine Jacke, gestern ist eine Frau schlecht geworden und die hat man weggebracht und nachher lag ihre Jacke noch da.
Ja, hier.
Ja, die können sie nachher am Büchertisch holen, nicht wahr? Da ist glaube ich, also mein Mitarbeiter hat nicht Lücke, der hat sie, der Chef von der Abteilung hier. Am Büchertisch, fest am, ich stehe gerade nachher am Büchertisch fest. Dann sind alle Jacken und Schal tragen. Ist der Besitzer auch ausgeermittelt von dem grünen Schal? Lieben Freunde, ich freue mich, dass Sie alle wieder da sind. Und hoffe nur, dass Gott jetzt Wunder tut. Dass es nicht regnet oder was man fast fürchten müsste. Einfach witzige Dinge. Da höre ich jetzt, dass die neuapostolische Gemeinde, die sich hier in der Gegend die Behauptung ausgestreut hat, ich mache hier Wahlversammlungen für die CDU. Zu gleicher Zeit hat ein CDU-Abgeordneter, der hier war, mir einen sehr bösen Brief geschrieben. Also offenbar bin ich doch nicht von der CDU. Andere haben behauptet, der Pfarrer Busch macht Reklame für Niemöller. Meine Freunde, können wir eigentlich überhaupt nicht mehr richtig hören? Können wir bloß noch politisch denken? Sind wir glücklich wieder so weit, ja? Sind wir wieder so weit, dass wir bloß noch politisch denken können? Das erinnert das Jahr 1932. Ich möchte hier feierlich erklären, dass ich keiner politischen Partei angehöre. Ich möchte weniger feierlich erklären und Ihnen leise ins Ohr sagen, dass ich von keiner politischen Partei eine Erlösung der Welt erhoffe. In Klammer zu. Ich bin aber davon überzeugt, es ist in keinem anderen Heil als im Herrn Jesus. So steht es in der Bibel. Und ich habe keinen anderen Willen und keinen anderen Auftrag, als Menschen zu Jesus zu rufen. Sie können es lassen, diesem Ruf zu folgen. Sie dürfen in die Hölle laufen, wenn sie wollen. Sie dürfen in Sünde leben. Sie dürfen auf Gottes Sohn bleiben. Wird kein Mensch gezwungen. aber ich möchte im Auftrag des guten Hirten Sie rufen auf den Weg zum Leben. Das will ich allerdings, aber sonst nichts, nicht? Und sollte Ihnen also so ein Heini begegnen, so ein komischer, der also rausgeschnüffelt hat, in dessen geheimen Auftrag ich hier bin, dann sagen Sie ihm einen schönen Gruß. Er wäre so dumm, dass wenn Dummheit weht hätte, würde er Tag und Nacht zu Gott um Hilfe schreien vor Schmerzen. Nicht wahr? Ist das klar? Sie merken meinen Zorn an dieser Stelle. Das ist ja schaurig allmählich. Ich möchte nur zu Jesus rufen. Ich habe mit Politik nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Ist klar. Aber meine Freunde, das ist gerade das Merkwürdige an einer solchen Versammlung. Wissen Sie, das überläuft mich ganz kalt, dass ich weiß, dieser Jesus, der vor 2000 Jahren an einem Ostermorgen aus dem Grab kam, der ist jetzt hier. Der ist jetzt hier und will mit jedem Einzelnen reden. Und jetzt wollen wir mit ihm reden. Wir bleiben sitzen. Herr Jesus, unsere Herzen sind so leer und so hungrig und so misstrauisch. Ach, räume du selber doch den Weg frei zwischen dir und unserem Herzen, zwischen dir und unserem beladenen Gewissen. Schenk es doch, dass Menschen hier dich finden und nach Hause kommen. Amen. Lassen Sie uns noch aus dem Liede 8 zwei Verse singen. Such, wer da will, an der Ziel. Komm, lassen die Leute da hinten. Heute Abend haben wir ein komisches Thema, eigentlich, Pünktchen, Pünktchen. Verstehen Sie mich eigentlich alle? Wo verstehen Sie mich schlecht? Nirgend, eine vorzügliche Lautsprecheranlage, wie alles in Weissach vorzüglich ist, nicht wahr? Außer dem Wetter. Aber dafür können Sie nichts. Meine Freunde, so oft, wenn ich mit Menschen zusammen bin, ich habe es ja eigentlich nur mit Menschen zu tun, dann denke ich heimlich, guck, du bist auch so ein eigentlich Mensch. Und was eigentlich Menschen sind, das möchte ich Ihnen heute Abend erklären. Und möchte Sie Ihnen wünschen, dass Sie keins sind. Ich erkläre Ihnen das so, dass ich Ihnen ein paar biblische Geschichten erzähle. Vielleicht denkt einer, oh, wie langweilig. Lieben Freunde, wir sind langweilig, die Bibel ist nicht langweilig. Ein paar biblische Geschichten. Erste Geschichte. Der Herr Jesus hat sie selber erzählt. Da war einmal ein König. Und der wollte seinem Sohn eine Hochzeit ausrichten. Also wenn ein Bauer seinem Sohn Hochzeit ausrichtet, dann ist das halbe Dorf auf den Kopf gestellt. Da können Sie denken, wie es bei einem König aussieht. Ich war zwar noch nie eingeladen bei einer königlichen Hochzeit, aber ich kann mir vorstellen, wie herrlich da, wie da alle Räume geputzt und gefegt werden, wundervolle Tafeln gerichtet werden. Und dann schickt der König seine Boten, Herolde aus, die vornehmen Gäste persönlich einzuladen. Der erste wird eingeladen, er soll die Antwort mitbringen. Und da wird der Eingeladene verlegen und sagt, ja, also, es ist mir peinlich, also natürlich hohe Ehre, eingeladen zu sein beim König, aber ich habe jetzt gerade geheiratet, nicht? Und bin verliebt wie ein Stint und Sie wissen, ich war also kurz und gut, ich habe also, verstehen Sie, schlecht sei. Bestell zum König, ich könnte unmöglich kommen. Der Bote, der Herold, kommt zum Zweiten. Das war ein großer Gutsbesitzer. Der sagt, der König legt mich ein. Das ist ja sehr schön, wirklich, das ist sehr schön, aber es ist gerade jetzt so dumm. Ich habe also zwei Zuchtbullen gekauft, sehr wertvolle Tiere. Und die muss ich also jetzt ein bisschen beobachten, da kann ich schlecht vom Hof weg. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und so hat jeder eine Entschuldigung. Sie kennen die Geschichte, wie der König zornig wird. Wie er all die Absagen bekommt. Und dann schickt er die Boten aus auf die Straßen, an die Hecken und Zäune und lädt einfach alle heimatlosen Strolche, Verirrten, lädt sie ein und sein Haus wird voll. Und jetzt stelle ich mir vor, wie die Hochzeit nun stattfindet. Das Königeschloss voll mit einem dollen Volk, nicht? Die man zusammengelesen hat von den Landstraßen und Zäunen. Und die Musik von dem Fest dringt hinüber in die Villa, wo der Jungfer heiratet ist. Und es macht ihn ganz nervös, er macht das Fenster zu. Der sagt, eigentlich, da habt ihr es nicht, eigentlich sollte ich jetzt bei der Hochzeit beim König sein. Aber wie gesagt, ich will nicht recht und er muss die Läden noch zumachen. Er hört immer die Musik da von dem Königsschloss. Das macht ihn ganz nervös. Eigentlich sollte ich da sein, aber ihr habt keine Lust. Und der auf seinem Gut da mit seinen zwei Zuchtbullen da, jetzt ist die Stunde der Hochzeit. Eigentlich soll ich dabei sein. Eigentlich. Aber gut, ich habe die Ochsen vorgeschützt, aber ich habe keine Lust. Sie wissen alle, ich hoffe, Sie verstehen, dass dem Herrn Jesus diese Geschichte ein Gleichnis ist. Gott will seinem Sohn, dem Herrn Jesus, eine Hochzeit ausrichten und lädt euch dazu ein. Ich bitte Sie, der lebendige Gott, der uns überhaupt nicht braucht, den wir alle miteinander mit unseren schmutzigen Sünden erzürnt haben, der längst Schluss machen könnte mit uns, mit unserem dreckigen Herzen. Dieser Gott zerbricht die Mauer, die ihn von uns trennt und sendet uns seinen Sohn, den Herrn Jesus. Und der wirbt um sie. Der wirbt um sie so ernst, dass er sie ans Kreuz schlagen lässt. Ich habe darüber nachgedacht oft, ich glaube, ich sagte schon einmal, was hat Jesus in den letzten 5 Minuten gedacht, ehe er sein Haupt neigte und verschied? Was meinen Sie? Was hat Jesus gedacht in den letzten 5 Minuten, wo er qualvoll am Kreuz hing, der Sohn Gottes, da auf Golgatha, wissen Sie, und sein Blut ran übers Gesicht von der Dornenkrone und die Hände bluteten aus. Was hat er da gedacht? Er hat geschrien, mein Gott, du hast mich verlassen, jetzt hab ich alle Sünde der Welt auf mir. Was hat er in den letzten 5 Minuten gedacht? Meine Freunde, Ich bin schwindlig geworden, wie ich begriffen habe, was er gedacht hat. Er hat in den letzten 3 Minuten an Sie gedacht, an Sie, an dich, junger Mann, ob du dich wohl retten lässt oder ob sein Sterben umsonst ist. Junges Mädchen, an dich hat er gedacht. Das passt unserer Vernunft nicht, was wir in einem Lied singen. Er hat auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. So hat er um uns geworben. Und dann wurde er in den Grab gelegt und Gott hat ihn am 3. Tag auferweckt. Die Geschichte liebe ich nicht, wie da auf einmal hell wird und ein Engel erscheint, der Stein fliegt und Jesus kommt lebendig heraus. Wenn es nicht so wäre, ständig nicht so hier. Verstehen Sie, das sind keine Märchen. Das ist lautere Wahrheit. Ich stände nicht hier, wenn Jesus nicht lebte. Und nun werden Sie durch den Vater, durch den lebendigen Gott eingeladen zu Jesus. Sie sind schon oft eingeladen worden, alle. Es ist ja keiner hier in dem Württemberger Land, den Gott nicht schon mal zu seinem Sohne gerufen hat. Der gottloseste Bursche weiß ja ganz genau, dass er gerufen und eingeladen worden ist. Und was haben wir gemacht? Sind wir gekommen? Haben wir uns zum Herrn Jesus bekehrt? Haben wir ihm unser Herz gegeben? Nein, wir haben gesagt, ja, ich habe jetzt keine rechte Lust. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ich bin nicht dagegen, natürlich. Ich bitte, ich zahle Kirchensteuer. Und wenn ich mal sterben muss, der Herr Pfarrer mich begraben, natürlich. Aber der Einladung folge ich nicht. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wie viel, ich schätze, dass hier 3.000 bis 4.000 Menschen sind. Wie viel von diesen Tausenden sind Leute, die bis heute dem Ruf des Sohnes Gottes nicht gefolgt sind und in ihrem alten Leben, ihren alten Sünden, ihren alten Wegen weiterlaufen? Da wird keine Bibel gelesen, da wird nicht gebetet, da wird nicht eine Sünde abgetan, da wird nicht im Heiland gestorben, alles geht weiter. Und dann kommen die dunklen Nachtstunden nicht, wenn man älter wird. Und dann klopft der an und dann heißt, eigentlich sollte ich ein Mensch sein, der zur königlichen Hochzeit kommt. Eigentlich hätte ich damals meinem Heiland folgen sollen. Eigentlich hätte ich mich längst bekehren sollen und jetzt kann ich nicht mehr und will nicht mehr und es ist alles zu spät. Wie viele eigentlich Leute sind hier? Eigentlich sollte ich ein Kind Gottes sein, aber ich bin es nicht. Wie viele sind hier, die so sagen müssen? Da steht ein junger Mann vor mir. Ich sehe ihm an, wie die Sünde ihre Spuren in sein Gesicht geschrieben hat. Und da fängt er so an und sagt, Herr Pfarrer, ihr habt fromme Eltern gehabt. Ja, ich sage, das interessiert mich nicht. Es interessiert mich, bist du auf dem Weg zum Leben? Nein. Dann sage ich, richtig eigentlich Mensch. Du solltest als Kind deiner Eltern ein Eigentum Jesu Christi sein. Eigentlich solltest du bei der Königin-Hochzeit sein, aber, ne? Wie viele eigentlich Leute sitzen hier? Diese eigentlich Leute sind auch alle die, die sich falsch trösten. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Mann gesprochen, das ist schon einige Zeit her, und der sagt, Herr Pfarrer, Sie tun, als wenn ich ein Heide wäre. Ich bin kein Heide. Ich glaube an Herrgott. Und ich bin auch getauft. Allerhand, sage ich. Noch mehr? Ja, sagt er, ich bin auch konfirmiert. Allerhand, sage ich. Sie sammeln Scheine, ja, für den Himmel. Sie sammeln Bescheinigung für den Himmel. Jetzt will ich Ihnen mal erzählen, wie es am jüngsten Tag bei Ihnen zugehen wird. Da werden Sie über den Thron des einigen Gottes treten. Und Gott wird fragen, ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Hast du Vergebung der Sünden? Hast du dein Leben ihm gegeben? Dann ziehen sie ihren Taufschein raus und sagen, Herr, was gibt's denn da? Muss das sein, diese Gekrabbel da? Muss das sein? Verzeihen Sie, stört entsetzlich. Dann ziehen sie ihren Taufschein raus und legen ihn vor und sagen, lieber Herr, ich bin getauft. Wie, sagt Gott, du bist getauft. Da heißt, ehe du denken konntest, hat dein Heiland dich gerufen. Ehe du denken konntest, stand die Zusage Jesu über dir, dass er für dich gestorben ist. Und du hast ihn nicht angenommen. Dieser Taufschein klagt dich an. Sagst du erschrocken, Herr, aber hier, ich bin konfirmiert. Wie, sagt der Herr, da standst du vor dem Altar und hast versprochen, du wolltest Jesus die Treue halten. Und von dem Tage ab wurdest du noch nicht mehr in der Kirche gesehen. Und damit willst du bestehen mit dem gebrochenen Gelübde? Die klagt dich an, diese Konfirmation. Versteht? Eigentlich Leute, die einen Ersatz haben dafür, dass sie niemals von Herzen Jesu Eigentum wurden, der vom Kreuz herab Sünder ruft. Eine zweite Geschichte, um es zeitlich zu machen, was eigentlich Leute sind. Da der wieder ein Gleichnis, also zweite Geschichte, soll man ein Lied dazwischen singen? Sind sie auch noch wach, sind sie dabei, ja. Der wieder ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat, war mal ein großer Bauernhof, war ein reicher Mann, hatte zwei Söhne. Und der jüngste Sohn, dem wurde das zu eng. Das kommt so vor, dass die Eltern den Söhnen auf die Nerven fallen. Kommt das vor? Guckt mich nicht so harmlos an. Das kommt vor. Dem Sohn wird es zu eng und er sagt er schließlich zum alten Vater, gib mir mein Erbe, komm, zahl mich aus, ich will in die weite Welt. Und der Vater lässt ihn gehen. Und der Sohn zahlt das Geld auf die Postsparkasse ein, nicht wahr? Steckt sein Büchlein ein und zieht in die Großstadt. Und, so steht in der Bibel, bringt sein Geld um mit Huren. Was anders fällt ja den jungen Männern auch schließlich nicht ein, nicht wahr? Er verprasst sein Geld. Und dann auf einmal ist der Schwarm der Freunde zerstoben, als er nichts mehr hat. Als er andere anpumpen will, so haben wir keiner mehr zu sprechen. Sie haben ihn alle angepumpt, aber jetzt schon einmal allein. Und in dem Augenblick kommt eine Teuerung in dieses Land. Eine Hungersnot. Da bleibt ihm nichts übrig, er geht aufs Land. Bei Hungersnöten geht man immer aufs Dorf, das kennt ihr ja, nicht wahr? Wie die Städte auch angerückt kommen, nicht wahr? Und er sucht eine Stelle und kriegt eine als Schweinehirte. In Israel waren die Schweine unrein. Es war unsagbar erniedrigend, für einen Mann aus Israel Schweinehirte zu werden. Und es war ein harter Herr. Der hat ihm das Essen zugeteilt und wenn er aus dem Schweinekoben sich was holen wollte, dann gab es Krach. Die Schweine mussten gut ernährt werden, Menschen ist nicht so wichtig. Und da sitzt der arme, halb verhungerte Bursche, unrasiert, die Kleider kaputt allmählich, stinken von den Schweinen. Und da heißt in der Bibel wörtlich, da kam er zu sich. In Luther übersetzt, da schlug er in sich. Die Bibel ist griechisch geschrieben und das heißt wörtlich, da kam er zu sich. Wie ein Betrunkener, ein Aufwacht. Und sagt, eigentlich sollte ich jetzt bei meinem reichen Vater sein. Und satt und als Sohn geehrt. Und jetzt bin ich hier in dieser schrecklichen Erniedrigung. Oh Gott, ich könnte im Frieden leben und bin friedelos. Ich könnte satt sein und verhungere. Ich könnte mein Durst stillen, verdursten. Eigentlich. Es gibt hier so viele unter ihnen, die leben der Sünde, heimlich oder offen, ohne Frieden. Die ganz genau wissen, eigentlich könnte ich ein seliges Kind Gottes sein. Denken Sie mal, dieser Sohn Gottes, der aus der Dimension Gottes kam, also aus der Welt Gottes und unter uns ist, unsichtbar, der hat das dolle Wort gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das Leben und volle Genüge. Mensch, volles Genüge! Zu dem großen Prediger Spörtchen kam nach einem solchen Vortrag, wie ich ihn halte, mal ein junger Mann und sagte: Herr Prediger, Sie haben ganz recht. Ja, sagt Spörtchen, dann bekehre dich zu Jesus. Ja, sagt der junge Mann, werde ich auch mal tun später. Später? Ja, sagt der junge Mann, später. Ja, warum nicht gleich? Ja, sagt der junge Mann, wissen Sie, ich will erst noch etwas vom Leben haben. Versteht ihr das? Ihr Mädels, ja? Ich will erst noch etwas vom Leben haben. Da hat ihm Spörtchen ins Gesicht gelacht und gesagt, ach, was seid ihr eine anspruchslose Jugend. Mir wäre das zu wenig, etwas vom Leben zu haben. Ich will das Leben haben und Jesus ist gekommen, dass wir das Leben und volle Genüge haben und nicht etwas vom Leben. Ich will den ganzen Kuchen und nicht ein Stückchen. Und Jesus gibt den ganzen Kuchen, das Leben und volle Genüge. Das könnte man haben, aber man liebt die Träber bei den Schweinen. Und es sind hier junge Männer und junge Mädchen und Alte, die sind erniedrigt bis zu den Schweinen. Im Schmutz der Sünde, in der Geldgier, im irdischen Sinn, erniedrigt wie der Schweinehirte. Und merken es noch nicht einmal. Und ab und zu geht es ihnen auch, eigentlich sollte ich ein freies Kind Gottes sein. Eigentlich. Und bin ja niedrig. Ich muss Ihnen noch mal ein Erlebnis erzählen, das ich vor Jahren hatte. Da war in Essen ein berühmter Oberingenieur. Reicher Kerl. Ich traf ihn ab und zu bei so, der gehört zur Prominenz, wissen Sie, wenn so Empfänge sind oder einer 50. Geburtstag hat und so, dann trifft man so einen Typen. Und er war immer sehr nett, nicht? Er sieht so aus, als wenn er ungeheure Mengen Wein vertilgt und sehr gut ist, nicht so, drei Doppelkinn und zwei Steckfahrten hinten. Neben Pferd, anständig 220, mit Chauffeur und so, ist alles da. Und er war immer sehr nett zu mir, so wohlwollend, so ein bisschen spöttisch, sagt er, klopft er mir auf die Schulter, Herr Pastor, das ist aber nett, dass Sie die Kinder zum Guten anhalten und so, nicht? Und wenn ich ihm das Evangelium sagen wollte, guckte er mich ganz mitleidig an, als wenn er sagen wollte, Junge, muss mit den Beinen auf dem Boden bleiben, nicht? Kaviar am Zett ist besser als eine ganze Religion da, nicht? Und dann passiert mit dem Mann mal eine tolle Geschichte. Da habe ich eine Trauung, und das ist oft so komisch, nicht? Da kommt also die Hochzeitsgesellschaft in die ganz große, dann leere Kirche. Und wie dann so ist, da kommen so Trauzeugen, die seit 100 Jahren in keiner Kirche waren, nicht? Und da ist also der Trauzeuge, elegant im Frack, Zylinderhut, nicht, Blume hier. Und ich sah ihm so an, wie hilflos er war. Er wusste nicht recht, kniet man hier nieder oder schlägt man Kreuz oder stellt man sich auf den Kopf oder was macht man hier in der Kirche? Er hatte keine rechte Ahnung, nicht? Na, und dann saß er also ein bisschen hilflos auf seinem Stuhl da und dachte wohl die ganze Zeit, ich möchte ja schon wieder raus da beim in Kaiserhof beim Festessen, da wird mir wieder wohler, nicht? Können Sie sich die Typen vorstellen? Und dann passiert das ganz komisch, die Braut war Kindergottesdiensthelferin. Und da hatten die anderen Helferinnen eine Gruppe von Mädels zusammengebracht und die sangen dann am Schluss der Trauung von der Galerie ein Lied. Das ganz einfache Kinderlied. Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten. Wie die süßen Kinderstimmen das sangen, das war sehr eindrücklich. Der mich liebet, der mich kennt. In dem Augenblick sehe ich, wie der Kerl die Hände vors Gesicht schlägt. Ich denke, was hat er? Ist ihm schlecht? Und dann merke ich, der Mann weint auf einmal. Den packt es. Die Kinder singen unter seinem sanften Stab. Geh ich aus und ein und hab unaussprechlich süße Weide, dass ich keinen Mangel leide. Und so oft ich durstig bin, führt er mich zum Brunnenquell. Ich sehe, wie der Mann sie zu fassen sucht. Und wie er bellt, dieser starke Mann. Soll ich denn nicht fröhlich sein, singen die Kinder, ich beglückte Schäferlein, denn nach diesen Erdentagen werden Engel heimlich tragen in des Hirten Arm und Schoß. Da verstand ich den Mann. Da ging ihm auf einmal auf, dass er erniedrigt war bis den Schweinen mit seinem armseligen Geld, mit seinem Leben ohne Gott, wo man bloß den Unterleib befriedigt, so steht in der Bibel, denn der Unterleib ihr Gott ist, so steht in der Bibel, denn der Unterleib ihr Gott ist, da sind die Sexualorgane und der Magen. Dass der Mensch von heute, denn der Unterleib ihr Gott ist, es geht ihm auf, wie erniedrigt er ist, und diese Kinder in aller Dummheit, die wissen unsagbar viel mehr. Ein Heiland, eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens, ein guter Hirte. Ich verstand, dass der Mann heulte. Eigentlich könnte ich das haben, das sprach aus seinen Tränen. Eigentlich sollte ich selber so singen können. Ich freue mich über den guten Hirten. Und nun sitze ich da und kenne bloß Weinsorten und gutes Essen und bin auf dem Weg in die Hölle. Sind ja auch so eigentlich Leute, die Kinder Gottes durch Jesus sein sollten und erniedrigt sind in der Sünde und im irdischen Geist. Ich will eine dritte Geschichte erzählen. Dritte Geschichte. Das ist auch eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Wieder ein Gleichnis von ihm. Da gehen zwei Männer in den Tempel. Sie gehörten nicht zusammen. Es war nur Zufall, dass sie zusammen die Treppe raufgingen zum Tempel. Und der eine blieb an der Tür stehen. Er war ein großer Sünder und passte wirklich nicht da rein. Von dem predigt man morgen. Der andere geht ganz nach vorne und betet: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie andere Leute. Ich halte alle religiösen Pflichten. Ich bete, mir kann keiner was nachsagen. Ich tue recht und scheue niemand. Ich bin schon recht. So betet er. Und dieses Gebet habe ich mehr als 5000 Mal gehört. Wenn ich Hausbesuche mache und sage den Leuten, hören Sie mal, Sie sollten Heiland haben. Ja, ja, Pastor, wissen Sie, ich habe eine fromme Mutter gehabt und wir gehen auch manchmal in die Kirche und uns kann keiner was nachsagen und ich tue recht und scheue niemand. Sehen Sie? Na, so reden Sie doch alle. Und wissen Sie, eigentlich hätte der Mann ganz anders reden sollen. Der hätte sagen müssen, eigentlich müsste ich sagen, ich bin ein ganz hochmütiger Kerl, der keinen Menschen lieb hat in der weiten Welt, der alle verachtet. Ich bin ganz verhärteter, liebloser Mensch. Wer hat von mir schon mal Liebe erfahren? Niemand. Eigentlich bin ich in einer Eiseskälte. Aber das will er sich nicht zugeben und so betet er, ich bin großartig. Und sehen Sie, solche selbstgerechten, eigentlich Menschen gibt es hier auch so viele. Ich möchte am liebsten fragen, tun Sie mal alle die Arme hoch. Nein, soll sonst nicht. Ich tue es nicht, um Gottes Willen. Aber man sollte mal den sagen, mal all den Arm hochheben, die schon erklärt haben, ich tue recht und scheue niemand. Nein, nein, tun Sie nicht den Arm hoch, um Gottes Willen. Die müssen die alle hochmachen, ne? Das sind eigentlich Leute. Und je mehr ihre Lieblosigkeit und ihre Herzenskälte und ihre Gottlosigkeit und ihre Eigenliebe und ihre stinkenden Sünden gen Himmel schreien, desto mehr sagt man nach außen, ich tue recht, ich bin recht, mir kann keiner was nachsagen. Ein Moses wurde vor Gott als Sünder erfunden. Wissen wir, wer Moses war? Ein ganz großer Mann im Alten Testament, den Gott berief, persönlich berief, dass er Israel aus der, das Volk Gottes aus der Knechtschaft führte. Und dann hat er sie in gewaltigen Ringen aus Ägypten geholt. Er hat im Glauben den König von Ägypten niedergezwungen und das Volk Gottes in die Freiheit geführt. Im Glauben ging er vor dem Volk her durchs Rote Meer. Tolle Sache. Da Da stand das Wasser wie Mauern. Und im Glauben führte sie durch die Wüste. Und als sie an die Grenze des Landes kamen und der alte Moses sagt, wie freue ich mich, Herr, dies Land zu sehen. Da sagt Gott, du hast mich damals nicht geehrt, du kommst nicht hinein. Da stand ein Moses als Sünder. Und Frau Schulz und Herr Meier erklären, ich tue recht. Ich bin kein Sünder, nicht? Ha, lieben Freunde, wenn ich sowas höre, dann könnte ich brüllen, ihr eigentlich Leute. Eigentlich sollt ihr mal ehrlich sein und sagen, ich ganz großer Sünder. Ich habe sie 10.000 Mal erzählt, die Geschichte, glaube ich, aber ich erzähle sie noch einmal. Ganz am Anfang meiner Amtszeit lernte ich einen alten Mann kennen, in einem Altersheim, der mich immer abspeiste damit. Herr Pastor, mir brauchen Sie der Bibel nichts vorzulesen. Wenn es einen Gott gibt, ist er mit mir zufrieden. Ich bin recht. Und damit kann ich bestehen. Und dann liegt er mal im Bett und ist krank, der Alte. Da sage ich, sind Sie krank? Ja, sagt er. Ja, mal 75 ist, kann man ja ruhig sterben. Nein, sage ich, das ist nicht wahr. Ob man ruhig sterben kann, hängt nicht vom Alter ab. Ich habe einen 14-jährigen Jungen, sagte ich ihm neulich, im Frieden Jesu heimgehen sehen. Und ich habe alte Sünder in Verzweiflung die Hölle fahren sehen. Ob man ruhig sterben kann, das hängt nicht vom Alter ab. So sagt er, wovon hängt es denn ab? Ich sagte, es hängt davon ab, ob man Frieden mit Gott hat. Oh, sagt er, den habe ich. Sehen Sie, mir kann keiner was nachsagen. Ich habe mit keinem was gehabt. Ich habe nie mit der Polizei zu tun gehabt. Und dabei kratzte er auf seiner Bettdecke rum, als wenn er alle seine guten Taten zusammenkratzt. Es lag nicht ein Häufchen da. Ich sah es richtig liegen, nicht? Es lag auf der Bettdecke. Und wie er fertig ist, da sage ich, lieber Vater, sind Sie gut dran, dass Sie so stolz vor Gott gehen können? Also das kann ich nicht. Ich bin zwar damals, nicht? Ich bin halb so alt wie Sie, aber das kann ich nicht. In meinem Leben ist sehr viel Schuld. Ich habe schmutzige Gedanken gehabt. Da sind vor meiner Bekehrung böse Dinge. Da sind auch nach meiner Bekehrung Zorn und Selbstsucht und Lieblosigkeit. Nein, wissen Sie, ich bin froh, dass der Sohn Gottes für mich an meiner Stelle gestorben ist und bezahlt hat. Und ich hoffe, durch seine Gnade selig zu werden. Oh, sagt der Alte, ja, wenn Sie das so sagen, und ich überlege das so, sagt er, dann ist ja auch in meinem Leben so allerhand. Nein, 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 sage ich, Sie haben eben so schönes Häufchen hier zusammengekratzt, Sie haben gesagt, ich bin recht, mir kann keiner was nachsagen und plötzlich die Meinung ändern, das gibt's ja wohl nicht. Und da merke ich, wie er unruhig wird und immer unruhiger. Und schließlich sage ich, ja, wenn das doch alles gelogen ist, dann packen Sie mal aus. Und meine Freunde, dann bricht es aus dem alten Mann heraus eine Beichte, ein Bekenntnis der Sünde. Ich war ganz junger Pfarrer. Ich hatte das noch nicht erlebt. Ich habe nicht gewusst, wie viel Dreck im Leben eines Mannes sein kann. Große und kleine Dinge. Lieblosigkeit gegen deine Frau, Betrug, Ehebruch, Lügereien, Streit mit Nachbarn, Jugendsünde. Also wie ein Bergsturz kam das. Es war so schrecklich anzuhören, wenn ein Mann sein Leben aufdeckt. Und da denke ich, was ist hier an Sünde reingebracht, meine Freunde? Und dann sagt ihr, ich bin recht. Und belügt euch um Gott. Das könnte am Teufel mal vorliegen. Wie der Mann fertig war, da war mir auf der Bette gelacht nach sein Häuflein gute Werke. Und daneben war ein, wie das Ulmer Münster, ein Turm von Sünde und Schuld. Und da habe ich gesagt, und so wollen sie in die Ewigkeit gehen vor Gott, denn im Tode ist es nicht aus. Das hat der Teufel euch weiß gemacht. Mit dem Tode fängt es erst an. Es gibt eine Ewigkeit. Und wenn Sie mich fragen, wer weiß das, sage ich, die Bibel. Und wenn Sie sagen, da glaube ich es nicht, dann sage ich, warten wir es ab. In 100 Jahren sind wir alle in der Ewigkeit. Da können wir ja feststellen, ob der Unglaube recht hat oder Gottes Wort. Das warten wir ab. In 100 Jahren sind wir alle drüben. Das ist eine riskierte Sache, gegen die Bibel zu sagen, glaube ich nicht. Sie können ihren Unglauben behalten, nicht? Aber es riskiert. Da stand also dieser Turm von Sünde. Und ich sage, so wollen Sie vor den heiligen Gott gehen und reden ein Leben lang, ich tue Recht und scheue niemand. Ein Leben lang erklären Sie, ich bin so recht. Ich bin niedergekniet am Bett und habe das unter Jesu Kreuz gelegt. Ich ging weg, er war bloß verstört, er konnte nichts mehr fassen. Aber wie ich 4 Wochen später wieder zu ihm kam, da habe ich ihn kaum mehr erkannt. Voller Held sei, sind Sie das? Ein Frieden im Gesicht. Und dann nimmt das Gesangbuch vom Nachttisch und liest mir vor. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Wissen Sie, das sind die eigentlichen Leute, die dauernd sagen, ich bin gut, ich bin recht, ich brauche kein Heiland und eigentlich sagen müssten, meine Sünden drücken mich in die Hölle hinunter, wer schenkt mir Frieden? Nee. Ich muss rascher machen, ich mache zu langsam. Das ist eine Alterserscheinung, dass man so lange redet, das darf nicht sein. Das kommt, wenn man über 60 ist, nicht wahr? Ich muss eine kleine Geschichte erzählen. Es gibt im Alten Testament eine neue Geschichte, eine neue, von eigentlich Leuten. Da war ein großer Held in Israel, ein geweihter Gottes, der hieß Simson. Und den haben sie eines Tages gefesselt und gebunden, seine eigenen Volksgenossen, um ihn den Philistern auszuliefern. Und da wird erzählt, wie er auf einem Felsenweg gefesselt hergeführt wird, der Held Gottes. Da jauchzen die Philister. Vor Freude, er ist gebunden. Und da geht's durch den Simson. Ich, der ich dem Herrn gehören sollte, in Fesseln, eigentlich sollte ich doch Israel regieren, ein freier Mann sein. Und da kommt der Geist des Herrn über ihn. Und er zerreißt die Fesseln wie Windfäden und dann findet er ein Eselskinnbacken. Lesen wir im Richter, das ist glänzend. Und wie er den Eselskinnbacken nimmt und er zwischen die Philister fährt, die hauten auseinander. Rascher als sie nachher, wenn sie nach Hause gehen. Ein Mann Gottes gefesselt? Eigentlich soll ich frei sein. Jetzt rede ich mit den Christenleuten hier. Es sitzen solche hier, die nennen sich Christen. C.V. Emmer. Oder irgendwie. Und seid doch in Fesseln der Sünde. Und doch in Fesseln der Sünde. Ich war neulich in einem Kreis von Männern, die eigentlich nicht gottlos waren. Und dann erzählte auf einmal einer dreckige Zoten. Und dann lachten die anderen. Da sah ich die Fesseln. Wie die Unkeuschheit dieser Männer, die im kirchlichen Leben eine Rolle spielten, in Banden hielten. Ich sah neulich auf einer Autoraststelle, wie ich anhielt, am Nebentisch einen Bekannten aus Essen, verheirateten Mann, mit seiner Sekretärin. Er wurde rot, als ich vorüberging. Da wusste ich, was los war. Da sah ich die Fesseln. Ich sah neulich eine christliche Frau, die ist sehr eifrig in der Frauenhilfe, oder wie nennt man das hier? Und die konnte die ganze Zeit noch auf ihre Nachbarin schimpfen. Da sah ich die Fesseln von Hass und Feindschaft. Oh, wie viele Christenleute sind hier, die heimlich die Ketten Satans tragen. Eigentlich solltet ihr erfüllt mit dem Geist Gottes der Welt vorleben, was es heißt, durch den Mann von Golgatha erkauft sein, freigemacht sein, nicht? Und nun lauft ihr in den Ketten der Sünde und der Schande. Ach, wenn bloß die Süchte sind, nicht? Nicht? Meine Freunde, Jesus schenkt den Heiligen Geist. Es gibt einen Liedervers, der heißt so: Fühlst du dich noch gebunden? Entreiß dich nur beherzt. Das Lamm hat überwunden, was deine Seele schmerzt. Fühlst du dich noch gebunden? Entreiß. Ach, wäre das schön, wenn heute Abend ein Mensch, endlich ein Christenmensch, seine Sündenketten zerrissen, der Kraft Jesu. Das Lamm hat überwunden, Jesus hat die erkauft. Jesus hat die erkauft, das auf den Blaumund fassen und in seiner Kraft Nein sagen und die Fesseln zerreißen wie Simson. So, nun bin ich eigentlich fertig. Eigentlich bin ich fertig. Aber ich muss noch eine Schlussgeschichte erzählen. Und die geht andersrum. Und da ist auch von eigentlich Leuten die Rede. Und ich wünsche, dass ihr solche eigentlich Leute würdet. Also jetzt kommt ein dicker Abschnitt, nicht? Und die Schlussgeschichte. Könnt noch 5 Minuten zuhören. Ich lade mich hinterher tot, nicht? Aber ich muss sie erzählen, die Geschichte. Jetzt noch von einem eigentlichen Mann, von dem ich wünsche, dass ihr so einer würdet. Es ist in der Leidensgeschichte Jesu eine Szene. Da kommt ein Mörder Barnabas vor, der sitzt im Kerker. Und auf einmal schließt man auf und sagt, komm raus. Und in Ketten klirrend marschiert er raus, er kann kaum laufen vor den Ketten. Eine Treppe hoch, immer helles Sonnenlicht. Und dann steht er auf einer Terrasse und er sieht nur halb neben ihm steht einer, hat er früher schon gesehen. Wie heißt er doch? Jesus heißt der. Und dann tritt auf einmal der vornehme Herr Pilatus vor. Der spürt, dass der Barnabas wie er stinkt aus dem Kerker raus, nicht? Und der Pilatus, der duftet nach sämtlichen Wohlgerüchen Roms, elegant, tritt er vor und sagt zum Volke, ihr sind zwei, ihr dürft euch einen rauswählen. Und dann hört er plötzlich, wie alles Volk seinen Namen brüllt. Junge, denkt er, das ist Publicity, nicht? Alle wollen sie mich. Er weiß gar nicht, was los ist. Wie plötzlich ihm einer die Ketten abnimmt. Hau ab. Wie, hau ab? Er soll doch heute gekreuzigt werden. Das ist ihm mitgeteilt worden. Hau ab, er kriegt einen Tritt, nicht? Und dann fegt er dann eine Treppe runter und... Wie, er soll doch gekreuzigt werden. Er braucht einige Zeit, bis er zu sich kommt. Er läuft durch die Straßen Jerusalems wie im Traum. Wie im Traum. Wieso, ich bin frei. Wie soll er gekreuzigt werden? Wie kommt denn, dass ich frei bin? Und dann fällt ihm schließlich auf, alle seine Freunde, die er besuchen will, sind nicht da. Wo sind die? Ach, die sind all nach Golgatha hinaus. Da werden ja heute seine beiden Genossen mitgekreuzigt. Und dann macht er sich auch auf nach Golgatha. Schon von Ferne sieht er die drei Kreuze. Er achtet gar nicht auf die Volksmenge. Er sieht nur auf die drei Kreuze. Und dann steht er davor, ha, links der, mit dem habe ich manchen Streich gemacht, an dessen Händen klebt Blut, der hat's verdient. Und der rechts, grüß dich, Genosse, ha, wir haben zusammen gesündigt, dass die Wände geweht haben, das hast du verdient, dass du hängst. Aber der in der Mitte, wer ist das? Der war nie dabei, wenn wir gesündigt haben. Der war nie dabei, wenn wir unsere bösen Taten taten. Wie kommt der an das Kreuz? Ich weiß bloß eins, denkt der Barnabas. Eigentlich sollte ich dort hängen. Und nun bin ich frei und er hängt da. Und nun wünschte ich dir, so sagte mein Freund Dr. Humburg in einer Auslegung der Geschichte, dass du neben den Barnabas trittst und auf das Kreuz siehst, bis dir durch und durch geht. Ich bin in derselben Lage. Eigentlich sollte ich da hängen. Eigentlich sollte ich da hängen. Und jetzt bin ich frei. Wie geht das zu? Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch Jesu Wunden sind wir geheilt. So eigentlich, Leute, dürft ihr werden. Eigentlich sollte ich in der Verdammnis sein. Und nun hat Jesus sie für mich getragen. Und ich darf frei werden. Ich danke dir, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz hat Licht gemacht. Es scheint, dass es anfängt zu regnen. Und darum wollen wir dann lieber Schluss machen und wollen noch aufschlagen unser Liederbuch. Ich mache so ein Blatt hier, habe ich mein Blatt nicht gern. Hatte ich das dir gegeben? Aus dem Lieder 1, aus dem Lieder 1, ach ja. Aus dem Lieder 1 wollen wir den zweiten Vers singen. Wir sollen nicht verloren werden. Lied 1, Vers 2. Noch bekannt geben. Lass die Liederblätter bitte liegen, die da draußen sind. So, ein paar junge Männer sammeln sie ein und legen sie unter Dach und Fach. Wir brauchen sie morgen Abend noch. Draußen ist noch ein Büchertisch mit dem Buch Komm heim. Das ist mir so wichtig, dass unter die Leute kommt. Ich freue mich, dass es jetzt in Schwedisch übersetzt worden ist. Und derselben Aufmachung im Schwedischen läuft. Dieser Auslegung von der Geschichte vom verlorenen Sohn. Andere Bücher sind nicht mehr da. Nach dem Schlussgebet singen wir stehend den Lobgesang noch. Lob, Ehre und Preis sei Gott. Und dann darf ich Ihnen sagen, dass wir morgen Abend den letzten Vortrag haben. Und gebe Gott, das ist auch noch mal Scheid morgen, nicht? Über das wichtige Thema, wann geht die Welt unter? Ich habe während des Nazireichs Redeverbot bekommen, durfte nur in Essen reden. Da habe ich jeden Abend in ihrem Keller in der untergehenden Stadt eine Bibelstunde gehalten. Reisen konnte ich nicht mehr. Jeden Abend in einem Keller in der untergehenden Stadt. Und ich hielt es nicht aus und dann fing ich an zu studieren, was sagt die Bibel über die Zukunft. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja gewaltig und aktuell. Bisher ist es so, dass bloß so Tiefler sich damit beschäftigen, da kommen sie gleich mit der Wiederbringung aller Dinge oder mit Entrückung voller Trübsal und all so eine Frägle da, die gar nicht so wichtig sind. Versteht ihr? Die große Linie. Und das möchte ich euch gern morgen Abend zeigen. In jeder Evangelisation spreche ich einmal davon, wie es weitergeht mit der Welt. Nicht, wie es weitergeht. Da sagt die Bibel gewaltige Dinge. Und das gibt ein großes Licht und da kommt man besser zurecht heutzutage. Das ist unser letzter Vortrag. Laden Sie noch mal Leute, die bisher nicht in die Kirche gehen und so, laden Sie die ruhig ein. Ich hoffe, Gott ist freundlich, dass das Wetter zurückkehrt und wenn es regnet, sollen Sie einen Schirm mitnehmen. Nicht? Und dann darf ich eben sagen, am Ausgang können Sie ein Opfer geben für meine Essener Jugend. Aber ich danke Ihnen für die Opfer bisher. Wissen Sie, für eine rechte Christi-Versammlung gehören 4 Sachen. Singen, das tun wir jetzt gleich zum Schluss nochmal richtig. Beten, das tun wir jetzt auch gleich noch richtig. Hören, das haben Sie getan. Und opfern. Das gehört dazu, nicht? So, und nun beten wir zum Schluss. Herr, unser Heiland, oh, gib, dass wir aufhören mit so einem halben eigentlich Christentum. Lass uns durchbrechen zu dir, der du uns mit deinem Blut erkauft hast, Herr. Ich bin dir dankbar, dass nicht einer in der großen Versammlung ist, für den du nicht gestorben bist. Der gleichgültigste, gottlose Mensch hier, du bist für ihn gestorben. Lass ihn durchbrechen zu dir. Und gib uns offene Augen dafür, dass eigentlich wir Verdammte sein sollten und dass die Strafe auf dir liegt, auf dass wir Frieden hätten. O Herr, breit dein durchgraben, segnen Hände über uns alle. Amen. Lob, ja.